Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ganz herzlich willkommen zum Zwischenhalt, zur besinnlichen halben Stunde hier auf DRS1. Vor 20 Jahren, da ist die Berliner Mauer gefallen. Jetzt muss auch die Mauer in der katholischen Kirche verschwinden. Das findet die Schweizer Theologin Helene Schüngel-Straumann. Wir hören sie ein bisschen später. Ganz andere Mauern geben bei uns immer wieder zu reden und zu diskutieren. Die Mauern von neuen religiösen Bauten in der Schweiz. Im Moment vor allem von Minarett. Sobald fremde Religionen mit ihren Gebetshäusern öffentlich sichtbar werden, reagieren viele Einheimische skeptisch. Eine Ausstellung zu Biel mit dem Titel «Kuppel, Tempel, Minarett» zeigt jetzt, was für Sakralbauten seit 1945 durch die Immigration entstanden sind. Kathrin Uelci hat die Ausstellung in der Bieler Kirche Église du Pascal besucht.
Das erste Bild zeigt ein weisses, stattliches Gebäude. Es sieht ganz ähnlich aus wie eine moderne Kirche aus den 50er Jahren mit einem hohen Turm und obendrauf steht ein goldiger Engel. Es ist der Mormonentempel zu Zollikofen. Als die Mormonen 1953 ihren Tempel wollten bauen, hat es zu Zollikofen Widerstand gegeben. Man hatte Angst vor dieser Glaubensgemeinschaft, die man damals in der Schweiz noch fast nicht kennt hat. Das Misstrauen entstünde, weil man sich nicht kenne, sagt Andreas Tunger, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Religionswissenschaften an der Universität Luzern.
Wenn sich eine neue Kulturgemeinschaft, sage ich jetzt, eingewöhnt und auch einwurzelt mit der Zeit, da müssen erst mal Informationen beschafft werden von beiden Seiten. Wie funktioniert die Gesellschaft, beziehungsweise wie funktioniert die Religionsgemeinschaft, warum geht es dort überhaupt? Und je mehr man dann mit Menschen zu tun hat, auf beiden Seiten, desto selbstverständlicher wird dann auch der Umgang.
Heute gehört der Mormonentempel zum Landschaftsbild. Er ist sogar zum Wahrzeichen von Zollikofen geworden. Das Misstrauen ist verschwunden, man schätzt und respektiert sich. Das Zentrum für Religionswissenschaften von der Universität Luzern hat rund 20 Sakralbauten in der Schweiz dokumentiert, die nach 1945 von Migrantinnen und Migranten gebaut worden sind. Die Ausstellung in der Église du Pascal zu Biel zeigt Fotos von diesen Bauten, zeigt, wie sie in ihre Umgebung eingebettet sind und beschreibt ihren jeweiligen Werdegang. Nicht alle Bauvorhaben haben Streitigkeiten ausgelöst. Wo 1963 in Zürich die erste Moschee mit Minarett gebaut worden ist, hat es keinen Widerstand gegeben.
Man hat halt gedacht, ja, es ist eine Moschee, die hat halt ein Minarett. Aber man hat das niemals als Bedrohung empfunden. Das ist bei der Einweihung dann eher als Zeichen von Internationalität angeschaut worden.
Was heute die Gemüter erhitzt, ist vor über 40 Jahren kein Thema gewesen. Einerseits hänge das mit dem städtischen Gebiet zusammen, sagt Andreas Tunger. Dort sei man sich die Vielfalt auch im Städtebau schon gewöhnt gewesen. Dazu komme aber auch noch der 11. September 2001. Seit dem Anschlag auf das World Trade Center in New York haben viele Menschen Angst vor dem Islam. Das Minarett würde als Bedrohung angeschaut. Ob Sakralbauten von neuen Religionen akzeptiert werden, hängt auch oft davon ab, wie gut eine Religionsgemeinschaft integriert ist. Ob ihr Wohlwollen entgegengebracht werde und, das sei nicht ganz unwichtig, von wem sie politisch, aber auch finanziell unterstützt würde, sagt Andreas Tunger. Das thai-buddhistische Kloster zu Grätzenbach zeige das deutlich.
Die thailändische Königsfamilie hat die Bauherrschaft, die lokal ist hier in der Schweiz, stark unterstützt. Die Mutter vom König hat da grosse Summen gegeben für den Bau und eine weitere Prinzessin auch noch. Und man hat da etwas können machen, wo mit viel Kunsthandwerk und goldenen Verzierungen und so im echt thailändischen Stil in die Schweiz gestellt worden ist.
Neben der finanziellen Unterstützung habe das Kloster noch einen weiteren Pluspunkt gehabt, sagt Andreas Tunger. Der Buddhismus habe das Image von einer friedlichen Religion. Obwohl auch das nicht hundertprozentig mit der Wahrheit übereinstimmt, wie das Beispiel von Sri Lanka deutlich zeigt, ist man in der Schweiz im Buddhismus wohlgesinnt. Solange Gebetsräume in Hinterhöfen oder in Garagen versteckt sind, werden sie meistens problemlos akzeptiert. Sobald sie aber im öffentlichen Raum sichtbar gemacht werden, löst das Diskussionen aus, weil religiöse Bauten mehr stören als andere.
Wir sind bis jetzt an andere sichtbare religiöse Symbole gewöhnt. Daneben haben wir aber jede Menge andere hohe, manchmal auch nicht besonders schöne Bauten. Ich denke an Getreidesilo oder Funkantennen, wo die Landschaft manchmal verschandelt. Jetzt hier haben wir es offensichtlich um etwas zu tun, wo die Gemüter mehr erregt.
Damit sich die Gemüter wieder ein bisschen beruhigen können, zeigt die Ausstellung Kuppel, Tempel, Minarett der Werdegang der neuen Sakralbauten. Sie zeigt deutlich, was gestern noch gestört hat, ist heute schon ganz normal.
Die Katrin Uelci über die Ausstellung Kuppel, Tempel, Minarett in der Église du Basgard zu Biel. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite drs1.ch unter dem Stichwort Zwischenhalt. Seit gestern steht übrigens fest, dass die Anti-Minarett-Initiative vors Volk kommt. Nach dem Bundesrat und dem Nationalrat sagt jetzt aber auch der Ständerat deutlich Nein dazu. Sei's mit dem Zwischenhalt. 1969 und 1989, das sind zwei wichtige Jahre für die Helene Schüngel-Straumann. 1969, da hat sie als erste Schweizerin in katholischer Theologie doktoriert und ist daraufhin an der Uni Kassel Professorin fürs Alte Testament geworden. 1989 wiederum ist das Jahr, wo die Berliner Mauer nach über einem Vierteljahrhundert gefallen ist. Für die Helene Schüngel-Straumann als feministische Theologin ist es jetzt die höchste Zeit, dass die Mauern auch in der römisch-katholischen Kirche fallen und dass die Frauen die volle Gleichberechtigung bekommen. Heidi Kronenberg hat mit ihr geredet.
Helene Schüngel-Straumann, Sie sind Theologieprofessorin, Sie sind feministische Theologin, Sie sind römisch-katholisch. Sind Sie gern katholisch?
Ja, ich bin immer sehr gern katholisch gewesen. Also ich bin von Herzen katholisch und ich verstehe darunter etwas Umfassendes, ökumenisch im vollen Sinn, weltoffen und mit einer wunderbaren langen Tradition. Mit sehr vielen Heiligen, die ich sehr schätze.
Also das heisst, Sie haben nie an einen Austritt gedacht, an einen Kirchenaustritt oder zu konvertieren zu einer anderen Konfession?
Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich kann jede Frau verstehen, wo das macht, weil sie findet, die Situation für Frauen ist in der katholischen Kirche einfach eine Katastrophe. Aber ich würde das selber nie machen.
Sie sind ja sehr kritisch mit Ihrer Kirche. Gibt es in Ihrer Biografie Schlüsselerlebnisse, die Sie dazu gebracht haben, eine feministische Theologin zu werden?
Also zuerst bin ich ja Theologin geworden. Das ist ein langer und schwieriger Prozess gewesen. Und das andere ist dann erst später gekommen, als ich schon fast 40 war. Weil verschiedene Frauen hat es inzwischen gegeben, die auch theologisch gebildet waren und interessiert. Und man hat einfach plötzlich gemerkt, wir haben alle die gleichen Probleme. Also wir sind nicht verrückt, wir spinnen nicht. Wenn wir finden, das ist einfach alles so männlich und geht alles vom männlichen Denken aus. Und die Frauen haben überhaupt nichts beizutragen, die haben auch nichts zu sagen. Ich kann jetzt nicht ein Schlüsselerlebnis nennen, aber es sind verschiedene Frauen, die ich damals kennengelernt habe. Katharina Halkers, Elisabeth Moltmann-Wendel, später ist Herlinde Bissere-Kudelis dazugekommen von Innsbruck und Elisabeth Gössmann.
Sie sagen, Helene Schüngel-Strahmann, es gäbe eher Rückschritt für die Frauen in der römisch-katholischen Kirche. Und im Zug vom Zweiten Vatikanischen Konzil Anfang 60er Jahre haben Frauen ja Grund gehabt zur Hoffnung, dass sich etwas bewegt, dass sich etwas auch für sie verändert, weil ja auch durchaus andere Veränderungen in Gang gekommen sind. Also man hat neu angefangen, Gottesdienste in der Landessprache zum Beispiel feiern. Was hat man eigentlich damals in den Frauen versprochen? Oder warum haben sie denn Grund gehabt zur Hoffnung, die Frauen, zur Zeit vom Vatikanum?
Also der Grund zur Hoffnung ist eigentlich der Papst Johannes der 23. gewesen, wo ja gesagt hat, er will die Probleme der Zeit anpacken. So hat er das gesagt. Und eins von den wichtigsten Problemen hat er gesagt, sind Frauen. Und da hat er etwas im Sinn gehabt, aber was genau, das ist nie formuliert worden. Alle haben grosse Erwartungen gehabt, das Konzil, das ist gekommen wie ein Wunder. Also, dass das überhaupt einberufen worden ist von ihm. Und man hat einfach eine Öffnung erwartet. Die Frauen haben jetzt nicht konkrete Erwartungen formuliert. Sie sind ja auch gar nicht dabei gewesen. Soviel ich weiss, sind einmal ein paar grosse Persönlichkeiten zum Zuschauen, wenn sie mal auf einer Tribüne sein. Aber die Frauen sind ja gar nicht beteiligt gewesen.
An der Spitze von ihrer Kirche amtet seit gut 4 Jahren der Papst Benedikt XVI. Und er hat in seiner Amtszeit schon einige Andersgläubige brüskiert, also die Muslime mit seiner bekannten Regensburger Rede, mit einem islamkritischen Zitat aus dem 14. Jahrhundert, die Jüdinnen und Juden einerseits mit der Wiederzulassung von der Karfreitagsfürbitte, wo man für die Bekehrung der Juden betet, aber auch, dass er die Teilrehabilitierung vorgenommen hat von dem Holocaust-Leugner. Dann hat er aber auch Protestantinnen und Protestanten brüskiert, weil er den Anspruch geltend macht, die römisch-katholische Kirche sei die einzig wahre. Wie hat es der Benedikt eigentlich mit den Frauen, Helene Schüngel-Strahmann?
Ich glaube nach allem, er hat einfach für diese Seite gar kein Gespür. Also das ist etwas, was ihm total abgeht. Er hat andere Interessen. Er hat ein grosses Interesse an der Orthodoxie. Er möchte mit den Orthodoxen das Schisma beenden. Ich glaube, das ist sein Traum. Und für das lässt er die Frauen hängen, weil die würden in diesem Prozess nur stören, denn die orthodoxen Patriarchen sind noch frauenfindlicher, also die können noch weniger anfangen mit diesen Ansprüchen von der feministischen Theologie, obwohl es auch in der orthodoxen Kirche inzwischen Theologinnen gibt. Also es gibt auch dort einen Aufbruch, also das kommt auch, aber es ist noch nicht so weit wie bei uns im deutschen Sprachraum und im westeuropäischen.
Gibt es auch feministische Theologinnen in der Orthodoxie?
Ja, ja, wir haben einen Kongress in Kreta. Ich bin ja in der Europäischen Gesellschaft für Theologische Frauenforschung. Da sind 30 orthodoxe Theologinnen, allerdings noch auf der mittleren Ebene. Also es war nur eine einzige Professorin dabei gewesen. Alle anderen sind noch so am Ende von ihrem Studium gewesen, am Promovieren und so, als Assistentin in dem Rahmen. So wie es bei uns vor 20 Jahren war.
Also nochmal zurück zum Papst Benedikt. Also Sie haben den Eindruck, er hätte kein Gespür für die Frauen. Also es interessiert ihn auch gar nicht, etwas zu verändern, zu verbessern für die Frauen in der Kirche.
Er hätte so eine Angst vor dieser Amtsfrage, weil er ja so dagegen ist. Also das Priesteramt für die Frauen, das ist ja sein Anliegen, dass man darüber überhaupt nicht mehr reden darf. Und das fürchtet er. Und auch von der feministischen Theologie hat er offenbar auch ein falsches Bild. Er ist der Meinung, die Frauen seien alle gegen Familie, die seien gegen Ehe, die machen alles kaputt. Also er hat einen Eindruck von Feminismus, wo eigentlich den meisten feministischen Theologinnen überhaupt nicht stimmt.
Stichwort Priesteramt, Priesteramt auch für Frauen. Es hat in den USA, aber auch in Europa Frauen gegeben in den letzten Jahren, die Geduld verloren haben, die einfach ganz stark den Wunsch hatten, Priesterinnen zu werden. Die haben sich dann zu Priesterinnen weihen. Was halten Sie, Helen Schüngel-Straumann, von dieser Aktion?
Ich habe das Gefühl, das ist eine Sackgasse. Das ist einfach eine kleine Abspaltung. Ich weiß nicht, wie man das in 100 Jahren sieht. Vielleicht sagt man dann, das sind Pionierinnen gewesen. Ich kenne zufällig ein paar von denen persönlich. Und das sind Frauen, die einfach den Wunsch hatten, seit 30 Jahren Priesterin zu werden. Und wenn sie mit dem Kopf durch die Wand. Und ich glaube nicht, dass das die richtige Methode ist.
Weil es quasi eine Parallelstruktur zu den offiziellen Kirchen ist.
Weil es nicht weiterführt. Also weiterführt es nur, wenn die Gesamtheit Änderungen vornimmt. Die Einheit der Kirche ist ja schon wichtig. Das ist mir auch ein wichtiges Anliegen. Sonst gibt es einfach nochmal eine neue Abspaltung.
Sie sagen, Helen Schüngel-Straumann, die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche braucht ja eigentlich einen Mauerfall, wie in Berlin 1989. Was heisst das?
Also das heisst, dass die Strukturen, so wie sie jetzt sind, die mittelalterlichen Strukturen, vor allem von den Ämtern und von den Machtverhältnissen, die sind einfach überholt und die müssen zusammenfallen. Aber das Ganze ist ein Gebäude, wo jeder Stein auf dem anderen ist und wenn man jetzt da unten zwei Steine rausnimmt oder drei, dann fällt das eben zusammen und das wissen die ganz genau. Also das Beispiel ist ja, dass der Rückzug mit dem Diakonat, dass Diakoninnen geweiht werden, die hat es nachweislich in der alten Kirche gegeben, bis zum 6. 7. Jahrhundert, also geweihte Diakoninnen, aber das Amt ist nach der katholischen Dogmatik eine Einheit. Also in dem Moment, wo man einen Fuß drin hat, dann kann man auch der Frau das Priesteramt, das Bischofsamt und das Papstamt nicht mehr vorenthalten. Also das ist sozusagen ein Gebäude und man kann jetzt nicht sagen, wir lassen Diakoninnen zu. Dann ist es folgerichtig, dass man nachher muss Priesterinnen zulassen muss. Und wegen dem gibt es jetzt keine Diakonin.
Was muss man eigentlich sagen? Grund zur Angst? Weil das würde einiges heissen, wenn man mal neu mehr anfangen würde, konsequent Gleichberechtigung der Geschlechter einführen in der römisch-katholischen Kirche.
Ja, das wäre natürlich ein Wunschtraum. Das wäre ein Wunder, wenn ich das noch erleben würde. Aber irgendeines Tages wird das kommen. Also ich bin ja bei dem Mauerfall in Berlin bin ich ja ganz nahe. Ich war damals in Kassel, wo ich Professorin war. An der Uni, 30 Kilometer von dieser Zonengrenze entfernt und wir haben das 2-3 Tage, wir sind fast nicht vom Fernseher weg. Auch nachher, wie die gekommen sind aus dem Osten, wir haben das miterlebt. Niemand hat es erwartet, niemand hat es vorausgesehen. Also es ist wie eine Überschwemmung gewesen, also wie ein Wunder, wo da plötzlich die Grenzen alle aufgegangen sind.
Und Sie denken, das könnte durchaus auch mal passieren in der katholischen Kirche?
Es ist nicht ausschliessen. Also es gibt Wunder und es gibt auch noch den Heiligen Geist.
Helen Schüngel-Straumann, emeritierte Professorin für Altes Testament und Leiterin von der Helen Straumann Stiftung für feministische Theologie zu Basel im Gespräch mit der Heidi Kronenberg. Mehr von der Helen Schüngel-Straumann können Sie morgen Morgen hören, am 8:30 auf der RS2 in der Sendung «Perspektiven». heute der Seins Zwischenhalt am 9 Minuten vor 7. Wo die weiten Felder enden und die Reben steigen an, liegt, solang die Zeiten wenden, meine Heimat halb begann. Meine Heimat ist das schöne Rafzerfeld, singet meinem Heimatdorf. Das ist der Anfang von einem Rafzer Heimatlied. Rafz, das ist die alte Ackerbau- und Weinbaugemeinde im nordwestlichen Zipfel vom Kanton Zürich, an dem Rhein. Umgeben von badischem Gebiet liegt dort das Rafzerfeld, wo dem Ort den Namen gegeben hat. Die Gegend liegt im sogenannten Regenschatten vom Schwarzwald und darum ist es dort ausgesprochen trocken, sprich ideal für Getreidebau und für Rebkulturen. Seit Jahrzehnten schon wird in dieser weiten Ebene auch im grossen Stil Kies abgebaut. Mit der Industrialisierung und mit der Eröffnung von der Bahnlinie Zürich-Schaffhausen via Rafz Ende vom 19. Jahrhundert hat sich die Erwerbsstruktur dort grundlegend geändert. Ähnlich tiefgreifend ist der Bauboom ab 1990 gewesen. Innerhalb von 15 Jahren hat es gerade ein Drittel mehr Einwohner gegeben, rund 3700. Neue Unternehmen haben sich angesiedelt, solche, die schon da gewesen sind, haben expandiert und damit hat es natürlich auch immer mehr Arbeitsplätze gegeben. Hand in Hand mit deren Entwicklung ist auch der Anteil der katholischen Bevölkerung gestiegen. Seit 1962 gehört sie zur Pfarrei und später zur Kirchengemeinde Glattfelden, Eglisau Rafz. Und weil Rafz am schnellsten gewachsen ist, ist dort auch der Wunsch nach einem eigenen Gotteshaus aufgekommen. Erfüllt wurde ist der Wunsch dann vor 15 Jahren. Am 1. Advent anno 1994 ist die Einweihung von der Kirche St. Maria Magdalena gewesen, mit dem Weihbischof Peter Henrizi. Links und rechts vom Altar sind damals Schweizer Gardisten stramm gestanden, der Blick starr auf die Festgemeinde gerichtet. Einmalig und speziell ist das vierstimmige Glüt. Bis jetzt das einzige in unserem Land aus der hessischen Gießerei Rinker. Die zweitgrösste Glocke ist der Kirchenpatronin gewidmet. Deren ihre Inschrift stammt aus der Ostergeschichte und hat als Glockenspruch absoluten Seltenheitswert. Ihr Frauen, geht und sagt meinen Jüngern, Jesus ist auferstanden. Glocke von der katholischen Kirche St. Maria Magdalena zu Rafz zum Abschluss vom Zwischenhalt auf DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.